So, erstmal darf ich euch alle auch nochmal begrüßen. Die Ferien haben ja so gewisse Löcher in die Gemeinde gerissen, die glücklicherweise von Gästen wieder aufgefüllt werden. Ich will mich heute mal mit der Thematik beschäftigen, die ja eigentlich ziemlich aktuell ist, dem Zweifel an der Wahrheit des Evangeliums. Das kriegen wir ja immer wieder ab, besonders vor irgendwelchen größeren christlichen Feiertagen, da geht das Trommelfeuer wieder los. So in den mehr oder weniger seriösen Publikationen, die man so im Allgemeinen am Kiosk kaufen kann. Und da wird dann die neutestamentarische Überlieferung in Zweifel gezogen. Und das ist nicht nur bei den halbseidenen Publikationen so, sondern auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen nimmt sich dieser Sache an. Und das geht sogar noch einen Schritt weiter. Man kann auch moderne Theologen finden, die gerne an solchen Fernsehveranstaltungen teilnehmen. An diese Infragestellung der Echtheit der Texte, also dass das, was uns überliefert ist, überhaupt dem entspricht, was im Original geschrieben wurde, schließt sich dann meist auch sofort etwas Zweites an, nämlich die Leugnung der Gottessohnschaft Christi und die Leugnung der Auferstehung Christi. Wir sind zwar nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben noch in dieser Welt. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, sich mal ein bisschen mit der Frage zu beschäftigen, auch dass, wenn man dann angefeindet wird, man das ein oder andere Argument hat. Es geht also um zwei Fragen. Erstens, sind die uns vorliegenden Schriften des Neuen Testaments korrekt überliefert und entsprechen sie dem Original? Und das Zweite, wer war Jesus Christus? War er nur ein Mensch oder war er wirklich der Sohn Gottes? Wir wollen mit der ersten Frage beginnen. Natürlich können wir nicht in 20 Minuten zu Experten in der Auslegung alter Schriften werden. Aber wir können einmal unter die Lupe nehmen, was denn Experten auf diesem Gebiet zu der Thematik gesagt haben. Und wir können uns mal ansehen, nach welchen Kriterien wird so etwas überhaupt beurteilt. Ich hatte einen Experten zum Thema in der Familie. Der war ein Onkel von mir und er lebte ursprünglich in Deutschland, ist im Jahr 1933 aus einschlägigen Gründen nach England emigriert. Er hatte eine theologische Ausbildung, streckenweise dort auch eine Gemeindepfarrei, hatte aber dann später eine Professur an der Universität Manchester und genoss für seine Arbeiten, die eines der frühesten Jahrhunderte der Kirchengeschichte betrafen, weltweite Anerkennung. Also nicht irgendwer, der sich mal ein paar Gedanken gemacht hat, um kurz einen Artikel zu schreiben, sondern jemand, der wirklich in der Materie drin steckte. Und für ihn stand ohne jeden Zweifel fest, dass das Neue Testament, wie es uns heute vorliegt, genau dem Original entspricht. Wir wollen uns einmal ein wenig mit der Frage beschäftigen, wie beurteilt man das überhaupt? Wie kommt man auf die Aussage, das, was wir haben, ist zuverlässig oder das, was wir haben, kann man auch in Zweifel ziehen. Und dabei geht man nach zwei Gesichtspunkten vor. Je kürzer die Zeit zwischen dem Original und der ersten erhaltenen Abschrift ist und je mehr Abschriften wir haben, umso sicherer können wir sein, dass das, was wir haben, dem Original entspricht. Irgendwie ist das ja auch logisch. Wir sagen, wir haben ein Original und bereits 100 Jahre nach dem Original ist eine Abschrift gefertigt worden, die wir heute besitzen, können wir ziemlich sicher sein, dass das wohl stimmen wird. Wenn das Original 1000 Jahre älter ist als die erste Abschrift, die wir haben, dann ist das schon so eine Sache. Und wenn das Original vielleicht sogar 1500 Jahre älter als die erste Abschrift ist, dann könnte man schon sagen, naja, wer weiß. Und die Anzahl der Abschriften ist natürlich auch wichtig, weil wir dann, wenn wir viele Abschriften haben, die Abschriften gegeneinander vergleichen können. und sehen, worin stimmen diese Abschriften überein und worin stimmen sie nicht überein. Und da, wo sie übereinstimmen, können wir dann sagen, naja, das können wir als gesichert ansehen, und das, wo sie nicht übereinstimmen, da weiß man nicht so genau. Wir wollen mal ein paar Beispiele zu diesem Thema betrachten. Der Herodot war ein griechischer Geschichtsschreiber, der in der Zeit um das Jahr 450 vor Christus lebte. Also schon ziemlich lange her. Sein einziges erhaltenes Werk sind die 9 Bücher umfassenden Historien, die in Form einer Universalgeschichte den Aufstieg des Persischen Reichs und im späten 6. Jahrhundert vor Christus die Perserkriege im frühen 5. Jahrhundert vor Christus schilderte. Die Originale wurden im 5. Jahrhundert vor Christus verfasst. Die ältesten erhaltenen Abschriften sind aus dem Jahre 900 nach Christus. Dazwischen liegt eine zeitliche Lücke von reichlich 1300 Jahren. Das Original ist 1300 Jahre älter als die älteste Abschrift, die wir besitzen. Außerdem haben wir nur 8 Abschriften, die wir vergleichen können. Und trotzdem stellt kein Wissenschaftler ihre Echtheit in Frage. Zweites Beispiel. Bei Tacitus sind es 1000 Jahre Lücke. Das heißt, das Original ist 1000 Jahre älter als die älteste Abschrift, die wir haben. Und wir haben 20 Abschriften. Trotzdem werden die Arbeiten des Tacitus, so wie sie uns heute vorliegen, allgemein als echt anerkannt. Caesars gallischer Krieg, mit dem Generationen von Gymnasiasten gepeinigt wurden, 950 Jahre Lücke, 9 bis 10 Abschriften. Livius' römische Geschichte, 900 Jahre Lücke und 20 Abschriften. Jetzt haben wir so eine Vorstellung wie etwa. Also ungefähr 1000 Jahre Lücke ist durchaus normal. Naja, und wenn man 10 Abschriften hat, das ist auch normal. Jetzt kommt aber, was mit dem Neuen Testament ist. Das Neue Testament geschrieben zwischen 40 und 100 nach Christus. Die frühesten Textteile, die wir heute besitzen, stammen aus dem Jahr 130. Die vollständigen, ältesten, vollständigen Manuskripte, die wir haben, aus dem Jahr 350. Also höchstens 300 Jahre Lücke. Da stehen wir völlig einmalig gegenüber anderen antiken Schriften da. Die haben alle dreimal so viel Lücke. Aber es kommt noch viel dicker. Wie ist es denn mit den Abschriften? Wir haben nicht 8 oder 10 Abschriften, sondern allein 5309 griechische Abschriften, 10.000 lateinische und 9.300 in anderen Sprachen. Damit ist das Neue Testament die mit Abstand am besten überlieferte Schrift aus der Antike überhaupt. Weitaus besser als jede andere Dokumentation, die wir aus der Antike haben. Nicht nur so ein bisschen besser, sondern um Größenordnungen besser. Der Sir Frederick Kenyon erlebte von 1863 bis 1952 und war Spezialist in Papyrologie. Papyrologie, das ist die Wissenschaft, die sich mit antiken Schriften befasst. Also genau der Richtige. Sein Schwerpunkt war die biblische Textkritik. Also nochmal, genau richtig. Er war von 1909 bis 1930 Direktor des Britischen Museums. Von 1917 bis 1921 war er Präsident der British Academy. Er genoss also als Wissenschaftler allerhöchste Anerkennung. Zum Thema der Echtheit der neutestamentarischen Überlieferung hat er Folgendes gesagt. Die Zeitspanne zwischen der ursprünglich verfassten Schrift und der ältesten erhaltenen Schrift ist so klein, dass man sie vernachlässigen kann. Somit ist der letzte Zweifel daran hinfällig, ob die Schriften so überliefert sind, wie sie ursprünglich geschrieben wurden. Die Echtheit und Zuverlässigkeit der neutestamentarischen Schriften können damit als endgültig gesichert angesehen werden. Ein ehemaliger Geschichtsprofessor an der Universität Oxford bezeichnete die Auferstehung Christi als die am besten belegte Tatsache aus der Antike. Trotzdem wird die Echtheit der neutestamentarischen Überlieferung immer wieder in Zweifel gezogen. Ein beliebtes Argument ist hierbei, dass die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft dem entgegenstünden. Das scheint nicht wirklich so zu sein, denn eine große Anzahl von Wissenschaftlern, auch heute, sind gläubige Christen. Ja, sogar unter den Pionieren der modernen Wissenschaft finden sich zahlreiche gläubige Christen. Wir wollen einige Beispiele herausgreifen. Als erstes den Herrn René Descartes. So sah er aus. Der Herr Descartes, der lebte von 1556 bis 1650. Er war französischer Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Descartes gilt als Begründer des modernen, frühneuzeitlichen Rationalismus. Begründer des Rationalismus. Und ausgerechnet der war Christ. Oder Sir Isaac Newton, das ist der mit der schönen Perücke. Sir Isaac Newton gilt als der bedeutendste Wissenschaftler aller Zeiten. Er entdeckte das Gravitationsgesetz. Er entdeckte das Grundprinzip der Mechanik. Er ist Mitbegründer der Infinitesimalrechnung. Und er erfand das nach ihm benannte astronomische Teleskop, was noch heute Verwendung findet. Und er war gläubiger Christ. André-Marie Ampère, nach dem heißt die Stromstärke, 1775 bis 1836 gilt als Begründer der Elektrodynamik. Er entdeckte, dass aller Magnetismus von elektrischen Strömen ausgeht. Er ist Erfinder des Prinzips des elektrischen Telegraphen und er war gläubiger Christ. James Clerk Maxwell, der da mit dem großen Bart, 1831 bis 1879 entdeckte das Prinzip der Elektrizität und beschrieb das gesamte Wesen der Elektrizität in zwei Gleichungen. Aus diesen ermittelte er, dass es elektromagnetische Wellen geben müsse. Niemand hatte sie bis dahin entdeckt. Sie wurden erst 50 Jahre später durch Heinrich Hertz entdeckt. Die beiden Maxwell'schen Gleichungen sind so schwer zu lösen, dass dies erst vor einigen Jahrzehnten mit modernen Hochleistungscomputern gelang. Der war auch Christ. Die Reihe lässt sich lange fortsetzen. Galilei, Kopernikus, Kepler, Pasteur, Faraday und viele andere. Professor James Simpson, dessen Entdeckungen den Weg zu einer schmerzlosen Chirurgie gebahnt haben, wurde einmal gefragt, was die wichtigste Entdeckung in seinem Leben gewesen sei. Er antwortete, die wichtigste Entdeckung meines Lebens war die Entdeckung von Jesus Christus. Also, ihr braucht euch da nicht attackiert zu fühlen, wenn irgendjemand was in irgendeiner Zeitschrift gelesen hat, die man aus psychohygienischen Gründen besser nicht liest. Da steht ihr mit eurem Glauben auf einem sehr sicheren Boden. Die Leute, die diese Artikel verfasst haben, sind wahrscheinlich sehr viel dümmer als die Menschen, die ich eben zitiert habe. Ein weiteres Argument, das in den genannten Medien gelegentlich auftaucht, ist die Behauptung, dass es den historischen Jesus gar nicht gegeben habe. Denn schließlich sei er nur im Neuen Testament beschrieben und auch das stimmt nicht. Es gibt zahlreiche außerbiblische Zeugnisse über die Existenz Jesu. Der berühmte römische Historiker Tacitus erwähnt ihn. Der jüdische Historiker Josephus, der kurz nach Jesus lebte, erwähnte ihn in seinen Altertümern. In einem Abschnitt über die Pharisäer, Kaiphas und Pontius Pilatus schreibt er über ihn, ein weiser Mensch, wenn man ihn denn als einen Menschen bezeichnen darf, denn er war ein Wundertäter und er war ein Lehrer für alle, die die Wahrheit mit Freuden annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Dann spricht er von seiner Kreuzigung und seiner angeblichen Auferstehung. Das Gemecker am Evangelium ist allerdings nicht neu. Wir lesen Galater 1, Abvers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich es abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Predige ich denn Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Es bleibt aber eine ganz wesentliche Frage übrig, die Frage, wer war Jesus eigentlich? Es gibt heute sehr viele Menschen, die der Überzeugung sind, dass Jesus nur ein Mensch sei. Lächerlicherweise wird dann das Argument herangezogen, er habe sich selbst als Menschensohn bezeichnet. Wenn ihr mal den Daniel lest, da steht das drin, was er mit Menschensohn gemeint hat. Der Menschensohn ist der Weltenrichter. Keineswegs eine Aussage, die sagt, dass Jesus nur ein Mensch war. Nun, es gibt viele Menschen, die aber dieser Überzeugung sind, wie auch immer sie dazu kommen. Dabei gesteht man ihnen dann im Allgemeinen zu, dass er ein besonders guter Mensch war, ein philosophischer Lehrer von hohem Rang. Aber kann das so gewesen sein? Oder gibt es irgendwelche Beweise dafür, dass Jesus mehr war als ein guter Mensch, ein religiöser Lehrer? Wir lesen Matthäus 16. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Da ist übrigens wieder dieser Begriff. Die Jünger erwiderten, einige meinen, du seist Johannes der Täufer. Andere halten dich für Elia, für Jeremia oder einen anderen Propheten. Und für wen haltet ihr mich? Fragte er sie. Da antwortete Petrus, du bist Christus, der von Gott gesandte Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Da haben die Jünger lange zu gebraucht, bis einer das gemerkt hat. Die Jünger waren schon lange mit ihm zusammen und keiner hatte erkannt, wer er ist. Aber was hat Jesus über sich selbst gesagt? Wenn man viele seiner Aussagen beobachtet, dann stellt man fest, dass er immer wieder auf sich selbst, auf seine eigene Person hingewiesen hat. Das ist ganz anders, als religiöse Lehrer das tun. Religiöse Lehrer weisen von sich weg auf Gott hin. Jesus hat auch auf Gott hingewiesen, aber dabei immer seine eigene Person einbezogen. Wir lesen mal Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger haben, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wir haben solche Aussagen Jesu in der Bibel häufig gelesen, deswegen fällt uns das vielleicht gar nicht mehr so auf. Kein religiöser Lehrer würde so etwas sagen. Er würde vielleicht sagen, wer zu Gott kommt, wird niemals Hunger leiden. Und wer an Gott glaubt, wird nicht wieder Durst haben. Jesus aber sagt das von sich selbst. Wenn er nur ein Mensch wäre, dann wäre diese Aussage völlig überheblich. Zweites Beispiel, Johannes 8, Vers 12. Ein anderes Mal sagt Jesus zu den Menschen, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihm zum Leben führt. Auch das würde ein religiöser Lehrer nicht sagen. Er würde vielleicht sagen, Gott ist das Licht der Welt. Wer ihm nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher. Jesus hat das aber von sich selbst gesagt. Welcher Mensch könnte sowas von sich selbst sagen? Weiteres Beispiel, Johannes 11, 25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und das ist jetzt ganz schön heftig. Es ist ganz undenkbar, dass ein religiöser Lehrer oder irgendein Philosoph so etwas von sich gibt. Er wäre dann zumindest kein guter Mensch mehr, sondern völlig übergeschnappt. An dieser Aussage wird eigentlich extrem deutlich. Entweder die Aussagen sind wahr, dann ist Jesus der Sohn des lebendigen Gottes, oder es ist die Aussage eines Menschen, der nicht ganz bei Verstand ist. Spätestens an dieser Aussage wird man sich entscheiden müssen, glaube ich Jesus oder glaube ich ihm nicht? Johannes 14, Vers 6. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Autsch, das passt aber in unsere heutige Ideologie gar nicht mehr rein. Hier erhebt nämlich Jesus einen Absolutheitsanspruch. Er sagt, ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Ohne mich kann niemand zu Gott kommen. Punkt aus. Das ist heute vielen Leuten ein gewaltiges Ärgernis. Man versucht uns heute aufzureden, dass die Weltreligionen so ungefähr dasselbe sind und es im Grunde nur eine Frage des persönlichen Geschmacks ist, auf welchem Weg man zu Gott finden will. Glaubt diesen Unsinn nur ja nicht. Jesus hat was anderes gesagt. Jesus hat gesagt, es gibt einen Weg. Ganz genau einen. Und nur einen. In Worten einen. Jesus sagt uns hier das Gegenteil. Wir können ihm glauben oder ihn ablehnen. Einen Weg dazwischen gibt es nicht. Diese Aussagen sind entweder wahr oder sie sind eine Ungeheuerlichkeit. Man kann Jesus nicht weichspülen. Da bleibt nun diese Frage, ist es wahr oder muss ich es ablehnen? Und wenn man das Neue Testament aufmerksam liest, wird man Jesus als einen bescheidenen Menschen und nicht als einen extrem überheblichen Menschen erleben. Mal abgesehen von diesen Aussagen. Man wird ihn auch als einen vernünftigen Menschen erleben, der keinerlei Anzeichen zeigt, etwa nicht bei Verstand zu sein. Mal abgesehen von diesen Aussagen. So einfach ein guter Mensch oder ein weiser Lehrer kann er nicht gewesen sein. Solche Aussagen, wie wir sie eben betrachtet haben, ziehen sich durch das ganze Neue Testament. Wenn sie nicht wahr sind, war Jesus auch kein guter Mensch. Hier ist also ganz klar die Frage, ist es wahr, was er gesagt hat, dann ist er Gottes Sohn, oder ist es nicht wahr, dann können wir ihn allerdings völlig vergessen. Das alles sind im Übrigen intellektuelle Gründe für die Wahrheit des Evangeliums. Der sicherste Beweis ist jedoch, dass es erfahrbar ist. Denn wir müssen ja irgendwie die Frage klären, können wir ihm glauben, können wir ihm nicht glauben? Nicht? Die steht ja immer noch im Raum. Lass dich darauf ein, dann wirst du wissen, dass es wahr ist. Johannes 14, 21. Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Wenn wir uns auf den Weg mit Jesus einlassen, dann geschieht etwas. Ich meine jetzt nicht, dass es bei diesem sich einlassen um Gesetzmäßigkeit geht. Man könnte das zwar auf den ersten Blick vermuten, denn wenn wir diesen Vers 21 mal anfangen, da steht doch, wer meine Gebote annimmt und danach lebt. Nicht? Das hört sich doch zunächst nach Gesetzmäßigkeit an. Du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Nicht? Und dann kriegst du vielleicht irgendwas. Aber da steht noch was dahinter. Da steht, der liebt mich. Hier steht gar nicht, du musst meine Gebote handeln, sonst kommst du in die Hölle. Sondern hier steht, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Jesus sagt hier ein Erkennungszeichen. Nicht Menschen sagen vielleicht von sich, sie sind Christ oder irgend sowas. Aber Jesus sagt hier, ihr könnt das erkennen daran, ob sie seine Gebote halten und danach leben. Und die, die das tun, die sind's, die lieben mich. Und jetzt geht's weiter. Wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Das heißt, wenn wir Christus anhängen, dann können wir uns der Liebe Gottes des Vaters gewiss sein. Auch ich werde ihn lieben. Jesus erwidert unsere Liebe. Und mich ihm zu erkennen geben. Und das ist jetzt ein ganz spannender Punkt. Das Erste, was interessant ist an dieser Aussage, ist, wieso kann Jesus davon ausgehen, in Form einer allgemeinen Aussage, wenn jemand meine Gebote hält, dann liebt er mich. Könnte das nicht auch irgendwie ein besonders gesetzestreuer Mensch tun, der mit Humanismus gesättigt ist und deswegen sehr human handelt und mit Jesus gar nichts am Hut hat? Kann er nicht. Wenn Sie da mal genau hinter die Fassaden gucken, dann platzt der schöne Putz schnell ab. Wenn jemand Jesus nachfolgt, wenn jemand Jesus liebt, dann kriegt er den Heiligen Geist und damit eine Ausrüstung, die ihn befähigt, seine Gebote zu halten. Ohne diese Ausrüstung kann das keiner. Und deswegen kann Jesus mit Sicherheit sagen, wenn ich sehe, dass einer wirklich nach meinen Geboten lebt, dann ist es einer, der mich liebt. Ein anderer kann das nämlich nicht. Und jetzt kommt es ans Ausprobieren. Wer sich auf Jesus einlässt, wird seine Liebe erfahren. Er wird diese Liebe erwidern und deswegen seine Gebote halten und nicht umgekehrt. Aber die Verheißung geht noch weiter. Wer Jesus liebt, den wird Gott lieben und Jesus wird ihn auch lieben. Können wir immer noch sagen, wo ist jetzt der Beweis? Zunächst ist das doch nur eine Behauptung. Jesus weiß es. Jesus sagt, das ist das Erkennungszeichen. Aber wenn jetzt irgendein Mensch dieser Sache noch fernsteht, dann würde er sagen, naja gut, das sagt er hier so und woran soll ich prüfen, ob das stimmt? Matthäus 12, 38. Einige Schriftgelehrte und Pharisäer traten an Jesus heran und sagten, vollbring in unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott dich gesandt hat. Die Pharisäer wollten Jesus prüfen. So nach der Devise, jetzt zeig mal, was du drauf hast. Wir lockern uns hier mal durch und schauen dir zu. Das glauben wir dir ohne weiteres sowieso nicht. Und mal unter uns gesagt, wahrscheinlich kannst du es ja eh nicht. Jesus verschließt sich dieser Haltung und weist den Vorwurf der Pharisäer schroff zurück. Der Sohn Gottes lässt sich nicht von Menschen prüfen, schon gar nicht in einer solchen Haltung. Es ist ja schließlich auch eine völlig verrückte Idee, zu glauben, dass wir Gott prüfen können. Wir Menschen Gott prüfen, ist doch verrückt, ist doch total verrückt. Es gibt eine Ausnahme. Sie steht in Malachi 3, Vers 10. Da fordert uns Gott direkt auf, ihn zu prüfen. Das ist eigentlich völlig verrückt. Gott sagt, der allmächtige Gott sagt, wir sollen ihn prüfen. Völlig verrückt. Gibt es übrigens in keiner Religion. Malachi 3, Vers 10. Wer es noch nicht probiert hat, ich kann es sehr empfehlen, es lohnt sich. So, ich komme jetzt aber schnell wieder zurück zum eigentlichen Thema. Jesus hat Menschen im Allgemeinen nicht zurückgewiesen. Nicht, dass er die Pharisäer so schroff zurückweist, ist normalerweise nicht seine Art. Er hat ja noch nicht einmal die Aussätzigen zurückgewiesen, die niemand an sich heranließ, weil man wusste, das ist ansteckend, und die sich auch niemandem nähern durften. Sie mussten, wenn andere Personen sich ihnen näherten und nicht wussten, dass sie aussätzig sind, dann mussten sie laut schreien, unrein, unrein, damit die gewarnt waren und sich ihnen nicht näherten. Ein furchtbares Schicksal. Und Jesus hat sich darüber hinweggesetzt. Jesus hat die Unberührbaren sogar berührt. Insofern können wir sagen, dass für Jesus diese Haltung der Pharisäer schlimmer als Aussatz ist. Genauso ist es mit der Bibel. Wenn sich jemand ihr in überheblicher Weise in einem kritisierenden Geist nähert, verschließt sie sich völlig. Jesus liebt die Menschen, aber er ist Gott, nicht wir. Und so finden wir zum Schluss in Johannes 14, 21 eine sehr tröstliche Aussage. Auch ich werde ihn lieben, und jetzt kommt's, und mich ihm zu erkennen geben. Wenn wir uns mit demütigem Herzen auf Jesus einlassen, wenn wir ihn wirklich suchen, dann wird er sich uns zu erkennen geben. Wir kommen dann an den Punkt, dass wir wissen, dass es wahr ist. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes, der dann in uns wohnt. Wir lesen Römer 8, Vers 16. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist dann nicht einmal mehr eine Glaubenssache, sondern ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß. Ich merke dann, dass ich angekommen bin. Probier es aus, dann wirst du auch ankommen. Wie das geht, die meisten von euch wissen es ja. Es geht mit einem einfachen Gebet. Das könnte etwa so lauten. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden bist. Und jetzt lebst. Ich bin ein Sünder, bitte vergib mir alle meine Sünden und alle meine Schuld. Ich komme und beuge mich vor dir, wasch mich jetzt bitte rein durch dein kostbares Blut. So wie du mir vergibst, so vergebe ich auch all denen, die gegen mich gesündigt haben. Ich vergebe allen alles, egal was sie mir Unrechtes angetan haben. Da du mir nun vergeben hast, entscheide ich mich, mir auch selbst für alles Schlechte, was ich getan habe, zu vergeben. Ich lasse es los. Bitte, Jesus, komm in mein Herz und errette mich. Ich bekenne, dass der allmächtige Gott mein Vater ist. Ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist. Ich bekenne, dass er mein Retter ist und der Heilige Geist mein Tröster ist. Ich gehöre jetzt Jesus und bin von neuem geboren. Danke, Vater, für das ewige Leben. Danke, dass du mir vergeben und ich dein Kind geworden bin. Lass mich nie mehr los. Führe und leite mich mein ganzes Leben lang. Lieber Herr Jesus, ich gebe mein ganzes Leben dir. Ich will dir nachfolgen. Bitte bereite mich zu, reinige mich, mach mich dir wohlgefällig. Erfülle mich mit deiner Liebe und deiner Freude. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und führe mich in die ganze Wahrheit. Amen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen.